Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Was verändert das Alter? Was brauchen junge, was brauchen ältere Menschen? Das sind zwei von vielen Altersfragen in der Psychotherapie. Diese Staffel sucht und findet Antworten. Der Abschied aus dem Arbeitsleben wird von den meisten als deutlicher Einschnitt empfunden. Manche haben sich darauf vorbereitet, andere nicht. Viele wollen reisen oder sich einen alten Traum erfüllen. Die meisten sagen, endlich mal Zeit für mich. Unter welchen Bedingungen der Übergang gelingt und wann psychotherapeutische Unterstützung nachgefragt wird, das ist das Thema dieser Folge. Zu Gast ist heute Dr. Georg Henning vom Deutschen Zentrum für Altersfragen. Seine Forschung beschäftigt sich unter anderem mit der Anpassung an den Ruhestand und mit dem Wohlbefinden und der seelischen Gesundheit über die Lebensspanne. Willkommen, Herr Dr. Henning.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Was wissen wir über die Gefühle, die Menschen haben, die demnächst in den Ruhestand gehen?
Ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich einen Mix von Gefühlen. Also es gibt viele Erwartungen und Befürchtungen, sowohl positiv als auch negativ. Es gibt sogar tatsächlich sowas, das nennt sich in der Forschung Retirement Anxiety, also Angst vor dem Ruhestand. Gerade bei Menschen, die eine sehr starke Bindung an ihre Arbeit haben oder eben außerhalb der Arbeit nicht so viele andere Interessen bis jetzt gefunden haben und nicht so viele soziale Kontakte haben. Für viele Leute überwiegt aber auch einfach die Hoffnung und die Freude auf und Neugier auf die neue Lebensphase.
Realisiert sich auch? Also ist es dann so, dass es auch im Allgemeinen schön wird?
Ich arbeite ja häufig mit großen Datenmengen, mit vielen, vielen Menschen. Und wenn wir uns den Durchschnitt anschauen, dann ist es tatsächlich so, viel passiert da im Endeffekt nicht im Sinne von großen Veränderungen im Wohlbefinden. Also direkt nach dem Ruhestand gibt es sowas, nennt man manchmal so eine Honeymoon-Phase in Anlehnung an die Zeit direkt nach der Hochzeit, in der das Leben quasi in rosaroten Tönen gefärbt ist, weil man eben die neue Freiheit genießt, die Erholung von der Arbeit, und dann findet man manchmal auch in Studien so die ersten ein, zwei Jahre nochmal höhere Werte, Lebenszufriedenheit, da fühlen sich die Menschen wirklich besser und finden den Ruhestand auch total super. Das pendelt sich dann irgendwann in den nächsten Jahren auch so ein. Also im Durchschnitt passiert nicht so viel, aber vielleicht dann doch so eine besonders schöne erste Phase.
Die meisten von uns fühlen sich ja jünger, als sie sind. Und das Meinungsforschungsinstitut YouGov zeigte in seiner Umfrage von 2017, dass nur 11% der über 2000 Befragten sich älter fühlen, als sie sind. 62% jünger. Alle anderen empfanden ihr Alter als stimmig. Ab wann fühlen sich Menschen eigentlich alt?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also dazu stellt sich die Frage natürlich, was eigentlich alt sein bedeutet. Also ich würde immer denken, in einer idealen Welt würde man sich genauso alt fühlen, wie man ist, weil man eben, ich sag mal, 65 ist und gesund oder 70 ist und viele Hobbys hat und viele Menschen trifft. Aber diese Distanz zwischen dem gefühlten Alter, und das fängt schon im relativ jungen Alter an, sage ich mal, dass diese Distanz immer weiter wächst, zeigt, glaube ich, schon, dass wir ein schlechtes Bild vom Altsein haben. Und deshalb ist alt eigentlich immer sozusagen älter als ich gefühlt. Und deswegen fühlen sich auch die meisten Leute jünger, als sie vom chronologischen Alter her sind, weil es eben diese negativen Bilder gibt. So dass, also ein 70-Jähriger, der bin ich ja ganz bestimmt nicht. Und natürlich als Altersforscher würde ich mir wünschen, alle finden sich mit 70 vollkommen in Ordnung, 70 zu sein. Aber das ist an der Realität vorbei.
Was ist eigentlich abgesehen von der längeren Lebenszeit für angehende RentnerInnen anders als vor 20 Jahren? Sagen wir 20 Jahren.
Ja, also wir finden in Studien häufig, dass es eigentlich ganz positive Entwicklungen gibt. Also da geht es dann häufig eher so um die 70-Jährigen, aber es ist ja trotzdem nicht so weit entfernt. Da finden wir in wissenschaftlichen Studien, die so unterschiedliche Geburtskohorten vergleichen, also Menschen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Geschichte, sagen wir mal, 70 Jahre alt waren, also zum Beispiel irgendwie in den 2000ern und dann heute, da finden wir positive Entwicklungen, also die fühlen sich zum Beispiel seltener einsam als frühere Geburtskohorten. die berichten eine bessere Einbindung, auch häufig mehr Freunde und Freundinnen. Auch kognitive Fähigkeiten sind deutlich besser, also der, was man so an Tests messen kann, Leistungsfähigkeit. Also wir sind, um es mal salopp zu sagen, jünger als frühere Generationen, die in den Ruhestand gegangen sind. Das unterscheidet sich tatsächlich.
Ich hätte mir vorstellen können, dass das Altwerden jetzt leichter geworden ist, weil einfach so viel drüber geschrieben wird, weil man so viele Beispiele hat und eben die Vielfalt der Lebensentwürfe steigt. Was beobachten Sie?
Also wir können sehen, dass sich im jungen hohen Alter, also so Menschen so in den 60ern und früh 70ern, die sind heutzutage tatsächlich besser dran, sage ich mal. Also das, wie man im hohen Alter ankommt, ist heutzutage aufgrund der besseren Bildung, der besseren medizinischen Versorgung und aufgrund von anderen Faktoren besser. Also den Menschen geht es wirklich besser, kann man in verschiedenen Maßen sehen. Das Altern selber scheint sehr ähnlich zu sein, was verschiedenste Faktoren angeht. Also sowohl, ich sage jetzt mal, die kognitive Leistungsfähigkeit als auch die Veränderung im Wohlbefinden über die Zeit. Also wie dann das Altern abläuft, so ich sage mal die Geschwindigkeit des Abbaus zum Beispiel bei den kognitiven Fähigkeiten, bei der geistigen Leistungsfähigkeit, die ist sehr ähnlich. Also wir haben da quasi parallele Linien, wenn man sich das auf so einer Grafik vorstellt, parallele Linien, ähnliches Tempo der Veränderung, aber eben von einer höheren Position aus, was natürlich angenehm ist. Man möchte ja möglichst nicht in einen Bereich fallen, in dem man, sage ich jetzt mal, starke Einbußen erlebt. Und das passiert dann natürlich später, wenn man von einem höheren Niveau startet. So wie wenn man die gleiche Rutsche auf einer höheren Höhe hätte sozusagen, dann dauert es auch länger, bis man unten ankommt.
Wie sind Sie eigentlich auf Ihren Forschungsgegenstand gekommen? Was interessiert Sie in Ihrer Forschung am Deutschen Zentrum für Altersfragen so ganz besonders?
Also ich bin generell fasziniert von Veränderungen im, ja, wann verändern wir uns, wann verändern wir uns wirklich, wann müssen wir uns verändern, um eigentlich wir selbst zu bleiben. Ganz allgemein gesehen finde ich das sehr spannend, immer die Frage auch, wann können wir sagen, das ist meine Persönlichkeit, das ist meine Art zu sein, das ist mein Charakter. Und wann kann ich sagen, okay, eigentlich verändert sich das alles, das ist sozusagen mein Lebensverlauf. Das sind so die generellen Fragen, die mich dabei interessieren. Und auch, was macht mich glücklich? Ist das immer das Gleiche im Leben? Ändert sich das irgendwann? Brauche ich vielleicht in einer bestimmten Lebensphase etwas ganz anderes, als ich früher gebraucht habe?
Machen andere Dinge dann glücklich? Und kann man das so über die Breite sagen? Oder ist das nicht doch ganz individuell?
Das ist im Endeffekt ganz individuell. Also es gab vor einigen Jahren einen Artikel von einer Kollegin von mir, Julia Rohrer aus Leipzig, mit KollegInnen zusammen, der hatte so ungefähr den Titel, ich muss es jetzt aus dem Gedächtnis machen, Menschen unterscheiden sich darin, inwiefern verschiedene Dinge zu ihrem Wohlbefinden beitragen, wir wissen aber nicht warum. Also wir wissen, dass nicht alle das Gleiche brauchen oder vom Gleichen profitieren, um glücklich zu sein. So richtig gut sind wir aber noch nicht darin zu verstehen, warum sich da Menschen unterscheiden. Zum Beispiel sehen wir Veränderungen darin, wie Menschen soziale Beziehungen führen, dass sich Menschen mit dem Alter mehr aus so den inneren Kreis der Menschen um sie herum konzentrieren, mit denen sie eine sehr enge Bindung haben und weniger auf die Menschen, die so ein bisschen schwächer mit ihnen verbunden sind, weniger und so weiter entfernte Freunde und Bekannte. Aber das ist eher vielleicht auch so ein bisschen eine Strategie, weil das eben ihnen für sie besser möglich ist. Das muss nicht heißen, dass es auch für sie besser ist. Also auch die würden profitieren von weiter entfernten Freunden. Das ist aber alleine zum Beispiel bei Mobilitätseinschränkungen manchmal einfach nicht möglich.
Da kommt man nicht mehr zusammen. Wie gehen Ältere überhaupt damit um, dass sie weniger Energie haben, also schneller müde werden? Und es beeinflusst ja die sozialen Beziehungen bestimmt.
Auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Modelle in der Lebensspannen- oder der Alterspsychologie, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Viel kommt eben darauf an, auf die Auswahl der richtigen Ziele, auf die Auswahl der wenigen Dinge, in die ich wirklich mein Herzblut, meine Energie reinstecken möchte. Und es gibt zum Beispiel dieses relativ bekannte Modell von Paul und Margaret Beites, der Selektion, Optimierung und Kompensation, wo man davon ausgeht, die suchen sich Ziele, wenige Ziele, die sie aber wirklich verfolgen möchten und können. Das ist dann so dieser Selektionsaspekt. Und die optimieren sie dann auch. Also sie üben dann die Dinge auch, damit sie darin sozusagen gut bleiben. Sie werden dann auch besonders gut darin, zum Beispiel bestimmte Kontakte beizubehalten. Und dann gibt es eben sonst die Kompensation, also den Ausgleich für das, was mir verloren geht, über das Internet Kontakte zu halten, weil das vielleicht aus körperlichen Gründen gerade nicht mehr so gut geht, persönlich sich zu treffen. Das wären dann so Kompensationsaspekte, wo ich versuche, die realen Verluste nochmal auszugleichen. Also viel kommt wirklich darauf an, im Alter dann sich gut einzuschätzen, was brauche ich wirklich, und dann da die Energien reinzustecken. Scheint mir mit dem Alter auch wirklich besser zu werden.
Interessante Strategie. Wenn wir schon gerade bei der Energie sind, die Ergebnisse Ihrer Studie zu Ruhestand und sexuelle Befriedigung von 2022 zeigen, dass die sexuelle Zufriedenheit nach dem Übergang in den Ruhestand im Durchschnitt deutlich abnahm. Die Teilnehmer neigten auch eher dazu, nach der Pensionierung kein Sexualleben mehr zu haben. Was passiert da?
Wir hatten leider keine tiefergehenden Daten dazu, um das genauer zu erkunden. Eine Möglichkeit wäre tatsächlich, dass sich Menschen vielleicht ein bisschen mehr erwarten nach dem Ruhestand. Also dann ist man wieder mit dem Partner oder der Partnerin vielleicht den ganzen Tag zusammen, hat mehr Zeit, hat auch dann eben mehr Zeit in der Beziehung, und dann passiert vielleicht auch viel mehr, was die Sexualität angeht. Tatsächlich wissen wir aber aus anderen Studien, dass es keine so ganz unkritische Zeit für die Partnerschaft ist, der Übergang in den Ruhestand. Also da entstehen auch Probleme, gerade wenn man sich auch in der Partnerschaft die Rolle wiederfinden muss, auch bei so alltäglichen Sachen wie dem Haushalt. Und wenn es die Partnerschaft an sich leidet, dann leidet ja häufig auch das Sexualleben. Also das ist so eine mögliche Erklärung. Eine Alternative ist, dass das, was wir da gefunden haben, gar nicht so sehr der Ruhestand sein könnte, sondern eher so der generelle Alterseffekt. Mit dem Alter nimmt die sexuelle Zufriedenheit und die sexuelle Aktivität im Durchschnitt auch ab.
Ja, und gleichzeitig kann es natürlich bei einigen auch nochmal in die andere Richtung gehen, oder?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, theoretisch ist dann ja mehr Zeit da. Und wir sehen auch, dass die jetzigen Generationen der älteren Menschen interessierter sind. Für die ist auch Sexualität wichtiger. Da gibt es auch häufig neue Partnerschaften, die auch dann halt erst im höheren Alter, im Ruhestand irgendwann entstehen. Also da gibt es dann auf jeden Fall Möglichkeiten, auch innerhalb der eigenen Partnerschaft natürlich, sich weiterzuentwickeln.
Von der Sexualität zu einem anderen Effekt, der oft beschrieben wird. Wie viele von den RentnerInnen empfinden die vielbeschworene Einsamkeit im Alter?
Da habe ich tatsächlich gerade keine Zahl parat. Ich kann nur sagen, dass der Ruhestand das Risiko für die Einsamkeit jetzt nach allen Daten, die ich kenne, nicht erhöht. Der macht jetzt im Durchschnitt nicht einsamer, obwohl es natürlich im individuellen Fall eine kritische Phase sein kann, wenn man die Kontakte aber auf der Arbeit verliert und vielleicht kein großes Netzwerk oder kein enges Netzwerk zu Hause hat. Genau, aber vielleicht in manchen Studien so im ganz hohen Alter, und ich denke auch, wenn man so Menschen in Heimen zum Beispiel mit einbezieht, dann findet man da nochmal erhöhte Levels. An sich ist es aber nicht so, dass es im Alter jetzt viel wahrscheinlicher ist, einsam zu sein als, ich sag mal, als junger Erwachsener.
Und da kommt wahrscheinlich auch wieder die Kompensationsfähigkeit zum Tragen, dass man das, was da ist, konzentriert wahrnimmt und lebt und schätzt.
Problematischer wird es dann, wenn da Beziehungen wegfallen oder wenn ältere Menschen erstmal einsam sind, dann, also ich sage jetzt mal chronisch einsam sind, denen fällt es dann nämlich deutlich schwerer, aus der Einsamkeit wieder rauszukommen als jüngeren Menschen. Also das ist ein Alterseffekt, den wir neulich in der Studie von meinem Kollegen Oliver Huxholt und mir gefunden haben, dass das mit dem Alter immer schwerer wird, aus so einer chronischen Einsamkeit herauszukommen.
Ja, da muss es dann ja auch die Menschen geben, die das wahrnehmen und die Einzelnen darauf ansprechen. Und das ist dann vielleicht auch nicht mehr so häufig der Fall.
Es fordert es andere Fähigkeiten, auch ein anderes Energie- und Zeitlevel, wenn man neue Kontakte knüpfen muss vielleicht. als bestehende zu beizubehalten. Und wenn es daran scheitert, dann ist das, und man eben im Alter sich eher darauf konzentriert, diese engen Bezugspersonen bei sich zu behalten, dann ist es vielleicht auch einfach schwerer. Da spielen eventuell auch wieder so Altersbilder eine Rolle, wie dass man bestimmte neue Dinge halt im Alter vielleicht gar nicht mehr macht. Also in meinem Alter kann ich ja nicht jetzt ein neues Hobby anfangen oder in meinem Alter kann ich ja nicht in eine neue Freundschaft beginnen. Das macht man ja nicht. Und solche verzerrten Bilder vom Alter spielen da vermutlich auch eine Rolle, warum es nicht so einfach ist, dann wieder rauszukommen.
Das ist dann wahrscheinlich bei den folgenden Generationen schon ganz anders. Sie wissen, es geht noch.
Ja, hoffen wir es.
Welche für die Psychotherapie relevanten Ängste und Sorgen treiben denn Ältere besonders um?
Ja, da gibt es verschiedene. Also natürlich gibt es einmal lebensphasenspezifische Ängste, die sie sich so mit den, ich sag mal, Entwicklungsaufgaben beschäftigen oder Themen allgemein, also die Beschäftigung mit dem Tod, da kommen dann natürlich existenzielle Themen auf, die auch in der Psychotherapie eine Rolle spielen. Es gibt auch so, was nennt man, Progredienzangst, also eine Angst davor, dass die körperlichen Probleme, die man hat, deutlich zunehmen und man schnell abbaut und kränker wird, was natürlich eine reale Angst ist. Also natürlich ist das realistisch, dass man mit dem Alter potenziell kränker wird. Das kann aber eben, ich sage mal, psychopathologisch relevante Züge annehmen und kann das Leben stark einschränken. Und das ist dann eben ein Grund für Psychotherapie. Eine andere Angst wäre auch, die eben auch erst im höheren Alter auftritt, dann ist jetzt nicht so um die 65, aber wäre dann die Sturzangst zum Beispiel, also auch die Angst eben hinzufallen und vielleicht keine Hilfe zu bekommen. Und das ist auch wieder so eine realistische Angst. Also es ist wirklich ein Problem, wenn man fällt im Alter, aber wenn es dazu führt, dass man das Bett nicht mehr verlässt, weil man Angst hat, dass man Schaden nehmen könnte, dann hat es ja auch negative Folgen. Und auch das ist psychotherapeutisch zu begleiten und eben dann auch in Kombination mit Physiotherapie und so. Also das ist ja, wie gesagt, eine realistische Angst, mit denen der auch auf einer anderen Ebene gearbeitet werden muss. Aber auch da spielt Psychotherapie eine große Rolle.
Und dann kommen vielleicht Konzentrationsschwierigkeiten dazu, zu dem Fakt, dass da weniger Energie da ist oder vielleicht auch chronische Krankheiten sich angehäuft haben. Also wenn wir so das ganze Bild anschauen, was sollten PsychotherapeutInnen hier wissen und berücksichtigen?
Wichtig ist einmal so ein generelles Wissen über psychische und körperliche Besonderheiten im höheren Alter, aber auch ein guter Umgang mit den eigenen Altersbildern. Also die tauchen bei mir immer wieder auf, weil man auch sehen kann, dass TherapeutInnen auch ein bestimmtes Bild vom Altern haben. Es gibt manchmal, haben wir vielleicht auch Angst, dem eigenen Alter zu begegnen. Und mit diesen Bildern muss man sich auseinandersetzen, wozu natürlich auch hilft, ein realistisches Wissen über wirkliche Veränderungen zu haben. Und genau, auch eben, was es für einen selber bedeutet, älter zu werden. Es gibt ganz spannend, in der psychodynamischen Therapie spricht man manchmal von umgekehrter Übertragung auch. Das bedeutet, dass die älteren PatientInnen in der Großelternrolle sich sehen oder so. Und dass der Therapeut oder die Therapeutin eher so das Enkelkind ist, was sich da ihnen wieder Vorschriften machen will oder sowas. Also da passieren auch in der therapeutischen Beziehung ganz spannende Dinge, mit denen man sich eben auch auseinandersetzen muss und die einen auch überraschen können, wenn man sonst eher mit jüngeren PatientInnen redet.
Altersbilder, ändern die sich denn? Oder sind die eigentlich doch immer wieder noch die gleichen?
Es gibt schon Studien, die zeigen, gerade mit dem Deutschen Alterssurvey hier, dass die Altersbilder eventuell ein bisschen positiver geworden sind in den letzten Jahren. Also, dass man den Älteren auch ein bisschen mehr zutraut und ein bisschen eher die Entwicklungsmöglichkeiten im Alter sieht. Es ist bloß wichtig, eben die verschiedenen Aspekte zu sehen. Das Alter bringt positive und negative Fakten mit sich.
Was ist mit der Weisheit passiert? Das wäre doch ein schönes Ziel.
Ja, die Weisheit ist auf jeden Fall ein schönes Ziel. Aber da sehen wir tatsächlich im Durchschnitt wenig Alterseffekte. Also man kann in der Jugend weise sein, man kann im hohen Alter weise sein, man muss es aber nicht. Das kommt nicht automatisch. Das setzt Selbstreflexion voraus und auch bestimmte Lektionen im Leben zu lernen, in der eigenen Biografie. Und das kann sowohl im hohen Alter als auch in der Jugend passieren.
Und dazu trägt ja auch Psychotherapie entscheidend bei.
Auf jeden Fall.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben heißt Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.